Guten Morgen. Manchmal kommt die Predigt früher, als man denkt. So wie heute. Wir fangen heute an mit einer neuen Predigtreihe zum Jakobusbrief. Spannender Brief aus dem Neuen Testament. Und wir versuchen, wir hoffen, dass wir schaffen, bis nächste Woche noch so einen kleinen Bibelleseplan zu entwerfen. Wir werden durch den Jakobusbrief durchpredigen bis zu den Sommerferien. Also das wird eine Weile gehen. Und so ein Bibelleseplan kann uns vielleicht helfen, so in kleinen täglichen Abschnitten, bis dahin, bis wir fertig sind mit dem Jakobusbrief, jeder mehrmals durch diesen Brief lesen kann, täglich in seiner persönlichen Zeit mit Gott. Der Jakobusbrief ist ein Brief, der häufig missverstanden wurde in der Geschichte. Auch darauf werden wir eingehen, an den entsprechenden Stellen. Und der Jakobusbrief ist ein sehr praktischer Brief. Deswegen haben wir die Predigtreihe getauft: Glaube, der auf die Erde kommt. Glaube, der dorthin kommt, wo wir wirklich leben. Ja, in die irdischen Sphären. Glaube muss sich auswirken im Alltag, und das will der Jakobusbrief vermitteln. Der Jakobusbrief antwortet ständig auf die Frage: Wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben in unserem Alltag, in unserer ganz normalen Realität? Wir lesen gemeinsam den Predigttext für heute aus dem ersten Kapitel, Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 1 bis 12, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Und das ist wirklich gut, wenn ihr eure eigenen Bibeln mitbringt, in eurem eigenen Text es lest, vielleicht sogar Dinge anstreicht. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Ansonsten, wer seine Bibel nicht dabei hat, wir haben den Text abgedruckt in eurem Programmheft auf diesem Einlegezettel. Ich lese den Text aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jakobus 1, 1 bis 12. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben, euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die, vom Wind aufgepeitscht, einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Jetzt kommen drei Verse, auf die werden wir heute Morgen nicht eingehen, weil das Thema später im Brief noch ein bisschen ausführlicher behandelt wird. Hier steht: Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume, und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Dann Vers 12: Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich möchte noch beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das wir eben gelesen haben, für deine Nachricht, deine Botschaft, deine Message an uns. Danke, dass wir Übersetzungen haben, die wir verstehen. Danke, dass du deine Gedanken, dein Wesen, dein Willen, dein Heil uns mitgeteilt hast in der Form, die wir verstehen können. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich heute Morgen für mich, dass ich deutlich und klar und deinem Wort gemäß kommunizieren kann. Ich bitte dich für uns alle, dass unsere Herzen so geöffnet sind, dass dein Wort uns trifft, dass du wirken kannst durch deinen Geist in uns. Das wünschen wir uns, das erbeten wir, dass du handelst. Wir können das nicht tun, aber du kannst so zu uns reden, dass es unser Leben verändert. Und ich möchte danken, dass ein paar Kilometer weiter heute Morgen in Neustadt unser erster Gottesdienst stattfindet von unserer Kerngruppe, unserer Gemeindegründung. Und ich möchte dich bitten, dass du die Menschen, die sich dort treffen, genauso segnest wie uns hier, dass es ein inspirierender, motivierender, großartiger Start für sie wird, wenn sie heute dieses Projekt Gemeinde in Neustadt starten. Bitte segne sie, schenke ihnen einen guten Tag, Tag, an dem sie dich sehen und sehen können, was du tun willst dort in Neustadt. Und so bitten wir dich, dass du dort bist und dass du hier bist und dass du überall bist, wo dein Wort heute verkündigt wird. Wir bitten dich um deinen Segen im Namen Jesu. Amen. Zunächst ein paar einleitende Sachen zum Jakobusbrief. Der Jakobusbrief ist vermutlich das älteste Buch im Neuen Testament. Geschrieben irgendwo so Mitte der 40er Jahre im ersten Jahrhundert, 14, 15 Jahre vielleicht nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Das älteste Buch im Neuen Testament. Und in Vers 1, da werden sowohl Autor als auch Empfänger des Briefes erwähnt. Da steht: Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Die 12 Stämme, das sind Judenchristen. Also Christen, die aus dem Volk Israel stammen, die Juden waren und die in der Fremde leben. Irgendwo außerhalb Israels. Wir wissen nicht genau wo. Ja? Juden durch Geburt haben sich bekehrt zu Christus, sind jetzt Christen, leben irgendwo und Jakobus schreibt ihnen diesen Brief. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Jakobus? Wer ist der Autor des Briefes? Wir finden mehrere Jakobus im Neuen Testament. Es gibt zwei Jünger, die Jakobus heißen. Jakobus, den Bruder des Johannes. Jakobus, den Sohn des Alpheus. Und dann gibt es noch einen sehr bekannten Jakobus. Das ist der sogenannte Herrenbruder Jakobus. Der Bruder Jesu. Der Bruder des Herrn. Und die Frage ist, welcher dieser Jakobus, der hat diesen Brief geschrieben? Und das ist nicht ganz, ganz unwichtig. Jakobus, der Bruder des Johannes, kann es nicht sein, weil über ihn lesen wir in Apostelgeschichte 12, dass er relativ früh hingerichtet wurde. Was wir hier sehen in diesem Brief ist, hier steht nur Jakobus. Jakobus ist nicht irgendwie näher bezeichnet. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, die Gemeinden oder die Leute, die den Brief bekommen haben, die wussten, um welchen Jakobus es sich geht. Das heißt, es muss ein sehr bekannter, ein sehr prominenter Jakobus gewesen sein. Und deshalb deutet alles darauf hin, und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Jakobus, der Bruder Jesu, diesen Brief geschrieben hat, weil er der bekannteste, der prominenteste, der berühmteste Jakobus war zur Zeit der ersten Christen, zur Zeit der Urgemeinde. Neben Johannes, Petrus und Paulus war er die treibende Kraft, die führende Säule der Christen im ersten Jahrhundert, vor allem in der Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Jakobus schreibt diesen Brief, der Bruder Jesu. Und es gibt diesem ersten Vers einen ziemlich interessanten Touch, finde ich. Wenn wir uns das mal vor Augen führen. Derjenige, der diesen Brief schreibt, ist der kleine Bruder von Jesus. Das ist der kleine Bruder von Jesus. Die sind zusammen aufgewachsen. Die haben vom selben Tisch gegessen. Die haben zusammen gespielt. Wenn das Ganze in unserer Zeit stattgefunden hätte, die hätten ein Stockbett gehabt und der eine hätte oben geschlafen und der andere unten. Ja, das waren Brüder. Der kleine Bruder Jakobus und der große Bruder Jesus. Jakobus und Jesus. Zwei Brüder. Und jetzt schreibt der kleine Bruder von Jesus diesen Brief und er bezeichnet sich in Vers 1 als Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Das Wort, das hier steht für Herr, das wurde im Alten Testament für Gott, für Jahwe verwendet. Das heißt, was Jakobus hier schreibt, ist, ich bin ein Diener Gottes und ich bin ein Diener des Herrn Jesus Christus und der ist auch Gott. Mein großer Bruder ist Gott. Wow. Das Interessante ist, dieses Bekenntnis hätte Jakobus ein paar Jahre vorher so nicht abgelegt. Wir lesen im Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 5, da steht: Nicht einmal seine eigenen Brüder glaubten an ihn. Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 5. Nicht einmal seine eigenen Brüder, also die Brüder Jesu, seine leiblichen Brüder, glaubten an ihn. Jakobus gehörte dazu. Ja, wir stellen uns das vor, er wächst auf mit Jesus, jahrelang, spielen zusammen, später arbeiten sie zusammen und dann irgendwann beginnt Jesus sein öffentliches Wirken. Er fängt an, Menschen zu heilen und zu sagen, ich bin der Retter, auf den ihr gewartet habt, ich bin der Messias, ich bin Gott. Und Jakobus kriegt es am Anfang nicht ganz auf die Reihe, sein großer Bruder. Heilt und sagt, er ist der Messias und sagt, er ist Gott und versteht es nicht ganz. Und er gehört zu diesen leiblichen Brüdern Jesu, die sagen, hey, wir können das nicht glauben, dass unser Bruder wirklich Gott ist, dass er der erwartete Retter ist, fällt uns schwer zu glauben. Das heißt, wir sehen bei Jakobus eine Entwicklung von großem Zweifel, von großem Unglauben hin zu diesem Bekenntnis hier im Jakobusbrief, Herr Jesus Christus, er ist Gott. Und es hat einen Zeitpunkt gegeben im Leben von Jakobus, da hat sehr wahrscheinlich dieser Umschwung stattgefunden. Und das lesen wir, wenn ihr es zu Hause nochmal nachschauen wollt, im 1. Korintherbrief Kapitel 15. Da wird beschrieben, dass Jesus nach seiner Auferstehung verschiedenen Personengruppen und Einzelpersonen erschienen ist, nach seiner Auferstehung. Und da steht dann, er ist den Jüngern erschienen und ganz großen Gruppen von Menschen. Und dann steht explizit dort, und er ist auch Jakobus erschienen. Seinem kleinen Bruder. Nach seiner Auferstehung. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, da hat es bei Jakobus Klick gemacht und er hat gemerkt, mein großer Bruder ist Gott. Und mich fasziniert das, weil ich glaube, viele von uns haben eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Von diesem Stadium, wo wir gezweifelt haben und nicht wirklich glauben konnten, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, er ist Gott. Was er sagt, ist wahr. Und ihm möchte ich dienen und mit ihm möchte ich leben. Und vielleicht sind heute Morgen Leute hier, die sagen, auch ich kann mich irgendwo in den Jakobus reinversetzen. Ich bin immer noch da, dass ich sage, hey, ich weiß nicht genau, wer dieser Jesus ist und was ich mit ihm anfangen soll. Ich bin noch in diesem Stadium, wo ich Zweifel habe und nicht genau weiß, wer er ist. Und Jakobus war irgendwann da, dass er gesagt hat, ihm möchte ich dienen, er ist Gott. Ich möchte, dass wir das gedanklich irgendwo im Hinterkopf haben, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten diesen Brief lesen. Hier ist jemand, der gezweifelt hat, der gerungen hat, der sich gerieben hat an der Person Jesu und dann irgendwann zur Überzeugung gelangt ist, mein großer Bruder. Mein großer Bruder, den ich so gut kenne, weil ich meine Kindheit, meine Jugend mit ihm verbracht habe. Er ist Gott. Faszinierender Gedanke. Unser Thema heute ist bedeutsame Bewährungsproben. Ihr habt die Gliederung auch auf eurem Zettel. Diese drei Punkte, wie so häufig, drei Gliederungspunkte, damit wir uns das ein bisschen besser merken können. Bewährungsproben sind unvermeidlich. Zweitens, Bewährungsproben sind nützlich. Und drittens, Bewährungsproben offenbaren die Qualität unseres Glaubens. Okay, Bewährungsproben sind unvermeidlich, sie sind nützlich und sie offenbaren die Qualität unseres Glaubens. Jakobus schreibt in Vers 2, einen erstaunlichen Satz und sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Er schreibt nicht, falls ihr mal zufällig so eine Bewährungsprobe zu bestehen habt, sondern wenn. Immer dann, wenn. Das Wort, das hier mit Prüfung übersetzt wird, hat ein relativ breites Bedeutungsspektrum. Das kann Versuchung heißen, es kann Anfechtung heißen, es bezeichnet einfach eine Bewährungsproben im weitesten Sinne. Prüfungen, Bewährungsproben, darum geht's. Und Jakobus setzt voraus, dass diese Prüfungen, diese Bewährungsproben einfach Teil des normalen Lebens sind. Jakobus schreibt an Christen und was er ihnen sagt ist, ihr müsst euch nicht wundern, wenn Bewährungsproben kommen. Die gehören dazu. Die sind ganz normal. Die sind unvermeidlich. In der gefallenen Welt, alles, was irgendeinem Menschen auf dieser Welt passieren kann, kann auch einem Menschen passieren, der an Jesus glaubt. Bewährungsproben sind unvermeidlich. Also seitlich überrascht, wundert euch nicht, wenn diese Anfechtungen, diese Prüfungen auch in eurem Leben zutage treten. Sie sind unvermeidlich. Und als ich mich auf die Predigt heute vorbereitet habe, da bin ich auf einen Ausleger gestoßen, der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, zu keiner Zeit in der Geschichte wurden Bewährungsproben als so unnormal betrachtet wie heute. Und wir können mal kurz drüber nachdenken und uns fragen, in kaum einer Kultur in den vergangenen Jahrhunderten hat man Bewährungsproben und Krisen und schmerzvolle Zeiten als so unnormal betrachtet wie heute. In den meisten Gesellschaften und Kulturen war es so, dass man gesagt hat, okay, wir wissen, dass das Leben hart ist. Wir wissen, es ist eigentlich fast eine Aneinanderreihung von schweren Dingen. Wir müssen irgendwie durch. Und man hatte so das Gefühl, das Leid und das Schwere, das gehört irgendwie noch ein Stück zur Normalität. So ist das Leben einfach in der gefallenen Welt. Wir haben heute total Schwierigkeiten, allein über Bewährungsproben und über Leid und so weiter nachzudenken, weil es uns so unnatürlich erscheint. Und der Grund, dass es uns so unnatürlich erscheint, ist der, dass wir in einer säkularen Gesellschaft leben. Das heißt, in einer Gesellschaft, die nur auf das Hier und Jetzt fokussiert ist. Und das ist die Botschaft, die wir täglich hören. Und ihr könnt es beobachten, wenn ihr Fernsehen schaut, wenn ihr Zeitschriften lest, achtet mal drauf. Die Botschaft, die sich uns ständig einprägt, ist die, dass uns gesagt wird, ihr braucht das Glück, ihr braucht das erfüllende Glück jetzt. Im Hier und Jetzt sofort. Gesundheit, Komfort, Reichtum und so weiter, können die Liste verlängern. Ihr braucht es und ihr braucht es sofort, ihr braucht es im Hier und Jetzt, weil es nur diese Welt gibt und weil wir keine zweite Chance haben. Deswegen brauchen wir es jetzt. Und wenn diese Dinge dann wegbrechen und wenn die Krisen kommen und wenn die Bewährungsproben kommen, dann haben wir das Gefühl, alles bricht zusammen, weil wir brauchen es ja jetzt. Wir haben ja keine andere Chance. Und dann bricht alles weg. In den meisten Kulturen der Vergangenheit war man der Meinung, dass es nach dem Tod noch mehr gibt, dass da noch was kommt. Und man hat nicht zwingend erwartet, dass alles Glück sich hier im Hier und Jetzt schon zeigen muss. Damit wir Prüfungen und Anfechtungen und Versuchungen bestehen können, die unvermeidlich sind, die unvermeidlich in unser Leben kommen. Damit wir sie bestehen können, brauchen wir eine andere, eine bessere Perspektive als die wir innerhalb unserer Kultur und unserer Gesellschaft haben. Wir brauchen einen anderen Blick, einen göttlichen Blick. Und das ist das, was Jakobus uns liefern will hier in den ersten Versen in seinem Brief. Das Erste, was Jakobus sagt, ist, Bewährungsproben sind nützlich. Das ist die erste Perspektive, die er uns geben will. Bewährungsproben sind nützlich. Das ist dieser Satz in Vers 2, der in unseren Ohren so krass klingt. Seht es als einen ganz besonderen Grund der Trauer, der Freude an, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Mit dem Satz kommen wir überhaupt nicht klar, oder? Der erscheint uns so unnormal, fast schon unmenschlich zu sagen. Wir sollen es als Grund der Freude betrachten, wenn wir Bewährungsproben erdulden müssen. Was meint er damit? Wie kann das sein? So unmenschlich. Wichtig ist, dass wir sehen, Jakobus sagt nicht Prüfungen und Bewährungsproben, hey, das sind so total freudige Ereignisse, ja? Das ist ein großes Missverständnis, das sagt er nicht. Er sagt, betrachtet diese Prüfungen, Klammer auf, die sehr schwer sein können, die notvoll sein können, die schmerzhaft sein können, Klammer zu, betrachtet diese Prüfungen auch als einen Grund zur Freude. Und was er sagt ist, ihr könnt diese Prüfungen und Bewährungsproben nur dann als einen Grund der Freude betrachten, wenn ihr einen weiteren Blick habt, wenn ihr eine bessere Perspektive habt, wenn ihr das größere Bild vor Augen habt. Jakobus sagt, ihr müsst das Endresultat dieser Bewährungsproben im Auge haben, sonst wird es euch nicht gelingen, auch diese Bewährungsproben als Freude zu betrachten. Und das Endresultat, das formuliert er in Vers 4, wenn ihr in euren Text schaut, da steht, was soll am Ende rauskommen? Das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, das soll zur Vollendung kommen. Vers 4. Das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, das soll zur Vollendung kommen. Das ist das Endziel. Und Jakobus sagt, das ist die Perspektive, die wir brauchen. Das Ziel ist, dass wir immer vollkommener werden. Dass wir immer mehr so werden wie Jesus. Das ist das Endziel. Wir haben uns in den letzten Wochen in der Gemeinde viele Gedanken gemacht, was ist eigentlich nochmal der Kernauftrag, den wir als Gemeinde haben? Was ist das große Ziel, das wir haben als Gemeinde? Und wir wollen das ein bisschen vereinfachen, dass man es sich besser merken kann und wir feilen da noch dran. Aber was wir jetzt schon wissen ist, wir sind überzeugt, der Kern unseres Auftrags besteht darin, dass wir Menschen helfen, immer mehr ein Leben zu führen, das auf Christus zentriert ist, auf Jesus fokussiert ist, Jesus im Mittelpunkt hat, in allen Entscheidungen, im Denken, im Handeln, ausgerichtet auf Jesus. Wir wollen uns alle dorthin bringen, dass wir Menschen sind, die Jesus im Zentrum haben. Das ist das, was Jakobus hier sagt. Vollkommen werden, indem wir immer mehr so sind wie Jesus und immer mehr auf ihn sehen. Wir tun das, weil Jesus so viel für uns getan hat. Weil er uns so gnädig war, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Unsere Schuld auf sich genommen hat. Deshalb ihn im Fokus haben. Das ist das Endziel. Und Jakobus sagt, wenn wir das aus dem Auge verlieren, dann machen uns die Krisen und Bewährungsproben unseres Lebens einfach nur fertig. Die zerstören uns. Aber das ist das Ziel. Und Bewährungsproben sind nützlich dafür, dieses Ziel zu erreichen. Jakobus sagt, ihr seid noch nicht vollkommen, es fehlt noch was, charakterlich fehlen euch Dinge, ihr seid noch nicht so wie Jesus und Bewährungsproben helfen euch, auf dem Weg ein paar Schritte voranzukommen. Bewährungsproben helfen uns, dieses Ziel zu erreichen. Es gibt bestimmte Charaktereigenschaften, die werden sich in unserem Leben nicht entwickeln, ohne Krisen, ohne Prüfungen, ohne Bewährungsproben. Okay. Wie sollen sich manche Charaktereigenschaften in unserem Leben entwickeln, wenn wir nicht durch Krisen, durch Leid und durch diese Proben gehen? Ich nenne euch ein paar Beispiele. Die erste Charaktereigenschaft, Demut. Wie soll sich Demut in unserem Leben entwickeln, wenn wir nicht durch Krisen, durch Leid und durch Bewährungsproben gehen? Es wird nicht passieren. Und wir finden ein grandioses Beispiel im Neuen Testament. Paulus. 2. Korinther 12. Paulus sagt, ich habe ganz viele Offenbarungen von Gott bekommen. Ja? Paulus war ein unfassbar begabter Leiter. Er war der das Christentum in alle möglichen Länder gebracht hat, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Er war ein genialer Stratege. Gott hat ihn unglaublich stark gebraucht im Leben von Menschen. Er hat Gemeinden gegründet. Er ist die schillernde Persönlichkeit in der frühen Christenheit. Paulus sagt, ich habe Offenbarungen bekommen von Gott, unglaublich. Ich habe Dinge gesehen, die kann man kaum in Worte fassen. Und dann schreibt er in 2. Korinther 12, da hatte ich diesen Pfahl im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was es war. Wahrscheinlich eine schwere Krankheit. Irgendwas, was ihn wirklich an den Rand gebracht hat. Eine echte Bewährungsprobe. Er betet mehrmals, dreimal zum Herrn und sagt, nimm es mir weg. Es hindert mich in meinem Dienst. Ich will es nicht haben. Nimm es weg. Und Gott sagt nein. Und dann hat Paulus die Erkenntnis und sagt, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. Was Paulus damit sagt ist, hätte Gott nicht zugelassen, dass ich durch diese Bewährungsprobe gehe, dann wäre ich aufgrund dieser ganzen Offenbarungen, diesen großartigen Dingen, die ich gesehen habe, irgendwann so eingebildet und stolz geworden, dass Gott mich nicht mehr so hätte gebrauchen können für den Dienst in seinem Reich. Keine Demut ohne Leid, keine Demut ohne Bewährungsproben. Nur wenn ich merke, wie schwach ich bin, merke ich, wie angewiesen ich auf Gott bin. Nur wenn ich merke, ich kann alleine nicht mehr, nur dann merke ich, wie sehr ich auf Gott angewiesen bin, wie sehr ich ihn brauche. Nur wenn ich am Ende bin, merke ich, wie wichtig Gott ist und wie zentral er ist und was er für mich bedeutet. Keine Demut ohne Bewährungsproben. Zweite Charaktereigenschaft, die sich in unserem Leben kaum ausbilden wird, wenn wir nicht durch Bewährungsproben gehen, ist Barmherzigkeit. Wie viele von euch sind heute hier und können sagen, wenn ich nicht durch diese bestimmte Phase meines Lebens gegangen wäre, ich könnte gar kein Verständnis aufbringen für die Menschen, denen es jetzt ähnlich geht. Ich könnte nicht wirklich mitleiden mit ihnen, wenn ich es nicht am eigenen Leib erfahren hätte, wie schwierig diese Situation ist. Ich könnte nicht barmherzig sein mit anderen Menschen, weil wenn ich nicht selbst mal in der Situation gewesen wäre, wo es bei mir nicht mehr weiterging, wo ich am Ende war. Ich könnte nicht barmherzig sein. Keine Barmherzigkeit. Ohne selbst das Gefühl gehabt zu haben, hey, ich war auch mal am Ende und ich bin durch diese Bewährungsprobe gegangen. Weitere Charaktereigenschaft, die uns Jesus ähnlicher macht, die uns diesem Ziel näher bringt, ist Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit, die wird hier explizit erwähnt im Text, Vers 2 und 3. Standhaftigkeit wird hervorgerufen durch Bewährungsproben. Jemand hat mal gesagt, was ist Standhaftigkeit? Standhaftigkeit bedeutet einfach, wenn die Bewährungsprobe kommt, dann bleibst du stehen und machst einfach so weiter wie vor der Bewährungsprobe. Wenn du an Gott geglaubt hast vorher, dann glaubst du jetzt weiter. Wenn du die Bibel gelesen hast, du liest weiter die Bibel. Du bist zum Gottesdienst gegangen, du gehst weiter zum Gottesdienst. Du hast Gott vertraut, du vertraust ihm weiter. Du machst einfach so weiter, du bleibst stehen. Bewährungsprobe hin oder her, du bleibst standhaft und du gehst weiter. Standhaftigkeit ist auch so eine Charaktereigenschaft, die wir nicht entwickeln. Wie sollen wir sie entwickeln? Standhaftigkeit brauche ich, wenn ich mitten im Sturm stehe, ja? Und wenn der Wind mir sowas von entgegenbläst, dann brauche ich Standhaftigkeit. Wenn es windstill ist, dann ist jeder standhaft. Das ist keine Standhaftigkeit. Aber dann, wenn es wirklich hart wird, dann entwickeln wir Standhaftigkeit. Und das große Vorbild an Standhaftigkeit ist Jesus selbst. Wir sind standhaft, wir können standhaft sein, weil Jesus standhaft war. Hebräer 12, Vers 2. Wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Das Wort, das hier steht für erdulden, das ist dasselbe Wort, das Jakobus benutzt hier für Standhaftigkeit. Jesus ist stehen geblieben. Er hat es erduldet, er war standhaft. Er hing am Kreuz, er hat die Last der Welt getragen, die Schuld der Welt getragen. Er war entfernt von Gott, Gott war abwesend, er war getrennt vom Vater und er hat es erduldet, er hat es ertragen. Und er sagt, weil ich standhaft war, aus Liebe zu dir, weil ich standhaft war aus Liebe zu dir, deshalb kannst du standhaft sein. In den Bewährungsproben, die auf dich warten, in deinem Leben, die unvermeidlich sind. Du kannst Standhaftigkeit entwickeln. Ich bin dein Vorbild. Ich war standhaft für dich, aus Liebe. Bewährungsproben sind unvermeidlich. Sie sind nützlich. Sie sind nützlich, wenn wir das Ziel haben in unserem Leben, wirklich Jesus zentriert zu leben. Das ist die Frage, die müssen wir uns beantworten. Wenn das unser großes Ziel ist, sagt Jakobus, dann können wir Bewährungsproben und Krisen und Leid in unserem Leben sogar als Freude betrachten, weil wir sagen, sie bringen uns dem Ziel näher. Dem Ziel so zu sein wie Jesus. Und drittens, Bewährungsproben offenbaren die Qualität unseres Glaubens. Bewährungsproben sind ein Test. Ein Test für unseren Glauben. In Bewährungsproben zeigt sich, wie stark unser Glaube ist. In Bewährungsproben kommt der wirkliche Zustand unseres Herzens zum Vorschein. Das ist das, was Jakobus hier sagt. In Bewährungsproben kommt das zum Vorschein, was wirklich in uns ist. Das ist so ein bisschen wie in der Schule. Ja, wenn man in der Schule einen Test schreibt oder eine Arbeit, dann kommt, manchmal zum Schrecken vieler, das zum Vorschein, was wirklich da ist in dem betreffenden Schüler. Ja, das Wissen, was da ist, kommt zum Vorschein. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Ein Test, der zum Vorschein bringt, wie groß die Qualität wirklich ist. Und Jakobus schreibt hier in Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum. Um was für eine Art von Weisheit geht es hier? Es geht um die Weisheit, die wir brauchen, um mit Prüfungen und Anfechtungen in unserem Leben vernünftig umzugehen. Um die Weisheit geht es, vom Kontext her. Das ist die Weisheit, die hier gemeint ist. Wir erbitten von Gott Weisheit, um mit Prüfungen und Bewährungsproben vernünftig und weise und standhaft umzugehen. Und dann sagt Jakobus, wenn wir Gott darum bitten, dann gibt Gott uns gern. Gibt Gott uns gern diese Art von Weisheit. Aber, sagt Jakobus, dazu ist es nötig, dass wir Gott ganz vertrauen. Ganz vertrauen. Damit uns Gott diese Weisheit geben kann, ist es nötig, dass wir Gott ganz vertrauen. Wir werden mit Bewährungsproben weder weise noch standhaft umgehen können, wenn wir mit einer grundsätzlichen Haltung des Zweifels rangehen. Und dann benutzt Jakobus dieses Bild der Meereswoge. Wenn unser Glaube so unbeständig ist, dass er hin und her getrieben wird, wie eine Welle im Meer, ohne Halt. Ja, und wir wissen gar nicht, wo sollen wir unseren Anker überhaupt setzen, weil alles schwimmt, weil wir gar nicht wirklich wissen, wo unser Halt wirklich ist. Mit dieser grundsätzlichen Art von Zweifel werden wir diese Weisheit nicht erlangen, die uns hilft, mit Bewährungsproben umzugehen. In diesen Prüfungen unseres Lebens wird sich zeigen, wie beständig unser Glaube wirklich ist. Jakobus benutzt hier ein sehr eindrückliches Wort. Und normalerweise quäle ich euch nicht mit irgendwelchen griechischen Wörtern. Aber dieses Wort ist genial und das müsst ihr hören. Und das könnt ihr auch aus dem Stegreif übersetzen, deswegen ist es auch nicht schlimm. Jakobus verwendet das Wort dipsychos. Dipsychos. Die, Dio, zwei, Psychos, Psyche, die Seele. Manche erinnern sich an Goethe, ja? Faust, zwei Seelen, ach, in meiner Brust. Das ist das Wort. Dipsychos. Das Interessante ist, dieses Wort ist in der griechischen Literatur vor Jakobus nirgends bezeugt. Das hat es vorher offensichtlich nicht gegeben. Das heißt, eventuell hat Jakobus selber dieses Wort zusammengesetzt, um das auszudrücken, was er sagen will, nämlich jemand, der so zweifelt, der so wie eine Meereswoge ist, so ein Glaube, der ist dipsychos. Und die Übersetzung hier von der NGÜ, die ist genial. Die schreiben nämlich in seinem Innersten gespalten. Das ist das, was es bedeutet. Zwei Seelen gespalten, die Psychos. Zwei Psychen, zwei Seelen gespalten im Herzen. Wer die Psychos ist in seinem Herzen, in seinem Glauben, der hat nicht das ungeteilte Herz, dass Gott vertraut und mit ihm lebt. Der ist in sich, in seinem Innersten gespalten. Der weiß nicht wirklich, wo soll sich der Glaube wirklich orientieren. Ja? Er ist gespalten im Innersten. Da, auf der einen Seite ist Jesus und dann gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, die mit Jesus konkurrieren. Geld, Gesundheit, Reichtum, Komfort, Genuss und so weiter. Alles Dinge. Er ist gespalten in seiner Seele. Er ist die Psychos, zwei Seelen. Jakobus sagt, in diesen Bewährungsproben kommt zum Vorschein, ob unser Innerstes gespalten ist oder nicht. Unser Glaube beständig ist oder nicht. Es kommt zum Vorschein, woran unser Herz hängt. Wenn ein Mensch diese zwei Seelen hat, wenn er in sich gespalten ist und sagt, hier ist Jesus, aber dann gibt es noch ganz viele andere Dinge, an denen mein Herz irgendwie hängt. Was passiert, wenn so ein Mensch in Bewährungsproben kommt? Was passiert, wenn bei so einem Menschen auf einmal die Gesundheit wegbricht oder sein Ansehen Schaden leidet oder sein Lebenskomfort in irgendeiner Form eingeschränkt wird? Dann offenbart sich, wie sehr sein Herz an all diesen Dingen wirklich hing. Und wie sehr sein Herz oder wie wenig sein Herz vielleicht ausgerichtet war auf Jesus, auf den wahren Gott, auf den Gott, der wirklich unsere Sehnsüchte stillt und wo das Glück unseres Lebens wirklich zu finden ist. Bewährungsproben bringen das zum Vorschein, was in unserem Herzen ist. Und was wir lernen sollen aus diesen Worten von Jakobus ist Folgendes. Jakobus sagt uns, wenn wir im Leid standhaft bleiben wollen, so wie Jesus standhaft war, wenn wir das wirklich wollen, dann müssen wir unseren Glauben stärken, bevor die Bewährungsprobe kommt. Bevor die Bewährungsprobe kommt. Natürlich können wir sagen, wir gehen auch mal gestärkt aus so einer Bewährungsprobe hervor und unser Glaube wird noch stärker. Das ist völlig richtig. Aber wir werden nicht standhaft bleiben können, wirklich standhaft bleiben können in den Bewährungsproben, wenn unser Glaube nicht vorher schon eine gewisse Substanz und eine gewisse Qualität und eine gewisse Stärke hat. Und deswegen sagt Jakobus, wenn ihr standhaft bleiben wollt, dann müsst ihr euren Glauben stärken, bevor die Krise kommt, bevor das Leid euer Leben überrollt, vorher. Um in Bewährungsproben nicht bitter zu werden und uns von Gott abzuwenden, müssen wir uns vorher immer wieder daran erinnern und vielleicht auch immer wieder daran erinnern lassen, hier im Gottesdienst und in der Kleingruppe und von anderen Christen, uns erinnern lassen, dass Jesus unser Vertrauen wirklich verdient. Und dass das tiefe Glück unseres Lebens wirklich nur bei ihm zu finden ist. Wir müssen die Unbeständigkeit und die Spaltung unseres Herzens immer wieder entlarven und uns vor Augen führen. Bei Gott ist das zu finden, was wir wirklich suchen. Wir müssen uns fokussieren auf ihn, immer wieder auf ihn und nicht auf all die anderen Dinge, die so gerne einen gottgleichen Status einnehmen in unserem Leben. Das ist das, was Jakobus sagt. Gute Freunde von uns gehen im Moment durch eine unglaublich schwere Bewährungsprobe. Ich habe überlegt, was für ein Beispiel könnte ich bringen in der Predigt und vor ein paar Tagen habe ich das gehört und es hat mir nicht mehr losgelassen. Es ist ein junges Ehepaar, 2-3 Jahre älter als wir, erwarten ihr erstes Kind, sich sehr drauf gefreut. Und vor circa einer Woche stellt sich raus bei einer Routineuntersuchung, dass das Kind schwerst behindert sein wird. Man weiß noch nicht ganz genau, wie sich es auswirken wird. Es könnte sein, das Kind wird überhaupt nicht lebensfähig sein. Aber das ist die Situation. In ihrem Leben ist bisher fast alles sehr, sehr glatt gelaufen. Und jetzt trifft sie diese Anfechtung, diese Bewährungsprobe. Und ich möchte euch vorlesen, was die beiden in einer E-Mail geschrieben haben. Wir nehmen die Situation aus Gottes Hand, der keine Fehler macht. Auf welche Weise er seine Herrlichkeit zeigen möchte, wissen wir nicht. Unsere Hoffnung bleibt Gott selbst, der unveränderlich gut, barmherzig und souverän ist. Sein Wille geschehe. Daran halten wir fest. Weil ich die beiden gut kenne, weiß ich, das sind keine frommen Sprüche, sondern das ist das, was sie wirklich im Herzen haben. Seht ihr, in ihrer Bewährungsprobe kommt die Qualität ihres Glaubens zum Vorschein. Die Stärke ihres Glaubens. Und die Stärke ist groß. Nicht, weil sie als diese Nachricht kam vom Arzt, auf einmal den Schalter umgelegt haben und gesagt haben, hey, ich glaube, wir sollten trotzdem an Gott festhalten oder so. Das funktioniert nicht. Sie sind standhaft in dieser Situation. Sie können diese Zeilen nur deshalb schreiben, weil sie ihren Glauben gestärkt haben zu Zeiten, wo es ihnen noch relativ gut ging. Weil sie in diesen Zeiten, in all den Jahren ihrer Ehe, die Entscheidung getroffen haben, Gott ist gut. In ihm ist das ganze Glück unseres Lebens, und zwar egal, was passiert. Sie haben ihren Glauben gestärkt, sie haben sich vorbereitet, sie haben sich auseinandergesetzt und sie haben gesagt, Gott ist unser Gott, er ist unveränderlich gut, er ist souverän, sein Wille geschehe. Und jetzt ist die Bewährungsprobe und jetzt hat ihr Glaube eine Qualität, die ihnen Standhaftigkeit bringt. Weil sie schon jahrelang mit diesem Gott leben und ihn kennen. Ihn so gut kennen, dass sie sagen, wir geben ihn auch jetzt nicht auf. Wir werden auch jetzt nicht bitter, wenn er uns durch dieses Tal führt, von dem wir nicht wissen, wie es ausgeht. In diesem Leid, in dieser Anfechtung offenbart sich die Qualität ihres Glaubens. Ein Glaube, der dafür sorgt, dass sie alles in ihrem Leben von der Gnade und von der Güte Gottes erwarten. Das ist ihr Glaube und das ist für mich ein Vorbild. Und das wollte ich mit euch teilen. Bewährungsproben in unserem Leben werden kommen, sie sind unvermeidlich, sagt Jakobus. Einige von uns stecken mittendrin. Ich weiß es. Einige von uns stecken mittendrin in Krisen des Lebens und in einer dicken Bewährungsprobe. Manches geht vorbei, manche Bewährungsprobe dauert an, bis wir diesen Planeten verlassen. Und was uns weiterhilft, sagt Jakobus, ist die Perspektive, dass durch Leid und durch Prüfungen Charaktereigenschaften in unserem Leben zum Vorschein kommen können, wenn wir Gott an uns ranlassen, die nicht da wären ohne die Bewährungsproben. Bewährungsproben machen uns Jesus ähnlicher. Und wenn das das Ziel unseres Lebens ist, und ich hoffe, dass es so ist bei vielen von uns, Jesus zentriert zu leben, mit ihm im Fokus zu leben, wenn das das Ziel ist, dann können wir uns freuen, auch über manche Bewährungsproben, weil sie uns helfen, das Ziel zu erreichen. Und was uns außerdem hilft, standhaft zu bleiben, ist ein Glaube. Ein Glaube, den wir ständig stärken und der uns daran erinnert, Gott ist gut, er ist unveränderlich gut, er ist souverän und er bringt uns ans Ziel. Und dann trifft das zu, was Jakobus ganz am Ende schreibt, in diesem Abschnitt Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Mir ist aufgefallen, dass Jakobus hier nicht schreibt, das ewige Leben hat Gott denen zugesagt, die am standhaftesten bleiben, die am härtesten sind, die am stärksten sind. Er sagt, das ewige Leben ist denen zugesagt, die ihn lieben. Die ihn lieben. Was Jakobus ausdrückt ist, wenn du Jesus liebst, einfach nur liebst, wenn dein Herz nicht die Psychos ist, sondern ungeteilt ausgerichtet auf Jesus, auf deinen Gott und du alles Glück und alle Freude von ihm erwartest, wenn das der Fall ist, wenn du ihn so liebst, dann ist es überhaupt keine Frage, ob du standhaft sein wirst oder nicht. Dann wirst du standhaft sein. Es geht nicht um die Leistung der Standhaftigkeit, sondern es geht um die Liebe, um dein Herz. Und wenn das nah bei Jesus ist, dann sagt Jakobus, dann wirst du standhaft sein. Dann hast du überhaupt keinen Grund, nicht standhaft zu sein, sondern dann wirst du standhaft sein, wie Jesus für dich standhaft war, weil er dir so viel bedeutet. Und dann wird sich ein Glaube entwickeln, der standhaft ist und der sich bewährt und der dich ans Ziel bringt. Amen.